Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zum Feiertagsgespräch im XL-Format an diesem Pfingstmontag. Meinen heutigen Gast, den würden Sie, da bin ich ziemlich sicher, auch ohne, dass ich Ihren Namen nenne, sofort an der Stimme erkennen. Aber ich möchte nicht unhöflich beginnen. Die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach ist bei uns. Ich freue mich sehr. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch.
Faszinierend, wie Katharina Thalbach mit ihrer Stimme den Privatdetektiv aus Mord im Orient Express einen Charakter, ja seinen Charakter verleiht, wie sie sich in Angela Merkel verwandelt oder allein durch ihre Stimme zur Schildkröte Henrietta wird im Film Die Schule der magischen Tiere. Frau Thalbach, wie spricht die Schildkröte?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann das nie auf Befehl nachmachen. Das geht gar nicht bei mir. Das geht immer nur, wenn ich in den Situationen bin, dann schleichen sich die Figuren in mich rein und dann kriegen sie ihre Stimme.
Kann es sein, dass die Schildkröte heute ganz anders klingt als morgen?
Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, was die Schildkröte erlebt. Das ist immer wichtig. Ich durfte ja beim allerersten Teil, da durfte ich ja rappen. Und das hat mir Riesenspaß gemacht. Also muss ich schon sagen, ich hoffe, es werden noch mehr Schildkrötenauftritte kommen hier für die magischen Tiere. Und ich darf noch mal rappen. Das finde ich großartig.
Was für Tiere haben Sie noch gespielt, gesprochen?
Oh, da gab es ja noch den sehr, sehr schönen Film, den Disney-Film Sing. Das waren auch zwei Teile. Das sind auch lauter Tiere, die dann Musik machen. Und da war ich die Sekretärin eines großen Musikproduzenten, Mrs. Crawley, eine alte Echse, die nur ein Glasauge hat, die nicht singt. Aber die alte Echse Mrs. Crawley ist, ja, die habe ich auch sehr, sehr gerne.
Ich habe den Eindruck, Ihre Stimme war schon immer so einzigartig, aber ist das überhaupt so?
Nein, natürlich, die war wesentlich höher. Als ich angefangen habe, zum Beispiel, als ich mit 15 die Polly gespielt habe, da konnte ich das noch im Original, in der Originalhöhe singen.
Dreigroschenoper.
In der Dreigroschenoper, den Weil. Und das ist schon erheblich hoch. Aber ich hatte damals eine Sprecherzieherin, eine ganz tolle, und die hat mir damals schon gesagt, dass ich mich darauf einstellen kann, dass meine Stimme nach unten rutschen wird. Also ich weiß nicht, wie sie das hören konnte, aber sie hat's gehört.
Einfach durch richtiges Training.
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe auch geraucht und ich habe auch ein nicht unwildes Leben geführt. Aber das ist doch schon durch die Jahre doch erheblich tiefer geworden. Und eigentlich mit Mitte 30 war sie dann ungefähr so da, wo sie jetzt ist.
Ich habe geraucht. Haben Sie aufgehört?
Ach, ich habe immer wieder aufgehört. Ich bin ein immer Hin- und Herraucher. Also ich würde, ja.
Hin- und Herraucher ist ein schöner Begriff. Was die Stimme angeht, soll die legendäre Helene Weigel vom Berliner Ensemble mit Kritik nicht zimperlich gewesen sein.
Nein, die war sogar enorm streng und hat mich wirklich zum Weinen gebracht. Also als ich dann die ersten Male auf der Bühne war, ja, natürlich noch ganz naiv und hatte ja keinen Unterricht. Ich war 14, 13 war ich sogar, und spielte im Bordell, in der berühmten Bordellszene in der Dreigroschenoper eine der kleinen Huren und hatte, ich glaube, 4 oder 5 Sätzchen zu sagen. Und die sagte ich dann und dann hörte ich immer von unten lauter. Und das kam dann immer, ich wiederholte und laut, es kam immer dringlicher, bis einfach die Stimme von der Weigel erklang, die gesagt hat, ab, runter von der Bühne, ab zur Sprecherziehung, vorher kommt sie mir nicht mehr rauf.
Oh je.
Da habe ich natürlich doch sehr geheult, muss ich schon sagen, weil das nimmt man ja dann auch sehr persönlich, was es ja auch war. Und ich habe gedacht, ja, das schaffe ich alles nie, das ist nichts für mich. Und hatte dann aber eine sehr, sehr gute Sprecherzieherin, die mich ziemlich schnell dahin gebracht hat, dass man mich hören konnte.
Wir werden heute Vormittag mit Katharina Thalbach durch ihr bald 70-jähriges Theaterleben, ihr Filmleben, ihr Opernleben spazieren durch Ost- und West-Berlin. Es geht um Geschichten, die ihre Arbeit und ihr Leben beschreiben. Katharina Thalbach ist Mutter Courage und Hercule Poirot, eine Verkäuferin bei Schlecker und Friedrich der Große. Ab kommenden Freitag ist Katharina Thalbach wieder mit ihrer Inszenierung von Agatha Christies Mord im Orient Express in Berlin zu erleben. Sie selbst spielt darin den Privatdetektiv Hercule Poirot. Wie schwer war das, diesen frankophonen, belgischen Akzent anzunehmen? Der kann ja kein Haar sprechen.
Ja, wie schwer war das? Irgendwann fällt man dann automatisch da hinein. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung damit, weil ich habe in vier Filmfolgen, Hanni und Nanni, das spielte in so einem Internat, da habe ich die Französischlehrerin Madame Berthoud gespielt und die hatte auch einen sehr extremen französischen Akzent und da ging das schon los, dass man das trainierte, ohne Haar zu sprechen, weil das den Franzosen ja so schwer fällt. Ja, irgendwann, ich habe es lange, ich habe es geübt, ich habe es natürlich sehr, sehr viel geübt, auch das natürlich die Sachen, das CH, dass das natürlich schnell in ein SCH abrutzt, in ein Ich statt Ich. Ja, üben, üben, üben. Ich kann immer nur sagen, bei vielen Sachen, es ist Arbeit und Üben.
Der Roman Mord im Orient Express ist, ich weiß nicht wie oft, 5, 6 Mal verfilmt worden. Haben Sie die alle gesehen?
Ich glaube, sagen zu können, dass ich fast alle gesehen habe. Ja, also es kann durchaus sein, dass es irgendwo in irgendwelchen Kammern noch versteckt Filmverfilmungen gibt, die nie wieder gezeigt wurden. Aber ich glaube, die großen Verfilmungen, die habe ich alle gesehen. Aber natürlich, die ganz vorne steht bei mir die Sidney Lumet, also die erste große Verfilmung.
Wer die nicht gesehen hat oder keine gesehen hat und selbst das Buch nicht gelesen hat, dieser Orient Express, der fährt von Istanbul nach Calais. Es wird ein Mann ermordet, als der Zug im Schnee feststeckt und der Detektiv, dieser Hercule Poirot, der ahnt, dass es irgendjemand an Bord gewesen sein muss. Aber alle haben ein Alibi. Ihre Inszenierung, Frau Thalbach, hatte vor 2 Jahren in Berlin Premiere, wird jetzt wieder aufgenommen. Was war, was ist der Reiz für Sie an diesem Stoff?
Ich bin ein wahnsinniger Agatha Christie-Fan immer gewesen. Ich habe schon die Bücher sehr, sehr früh gelesen, mich dann irgendwann durch alles durchgelesen. Dann waren natürlich wirklich die Verfilmungen, die alten Verfilmungen, auch die mit Peter Ustinov, die waren für mich immer, ja, die laufen ja auch immer wieder feiertags im Fernsehen. Das ist ja das Schöne. Die gehören ja fast schon zum
kollektiven Erbe.
Ja, zum kollektiven Erbe. Ich liebe es. Und im Grunde genommen war mein Bruder daran schuld. Mein Bruder aus Paris, Nathanael Sarraut, mit dem guckte ich immer sehr gerne die Verfilmung von der BBC. Da gab es eine ganz tolle mit David Suchet, die das wohl über 12 Jahre haben, die alle Poirot-Geschichten verfilmt in einer sehr großartigen Qualität. Auch das läuft immer noch in Wiederholungen im Fernsehen. Das habe ich immer sehr gerne mit meinem Bruder zusammen geguckt und er sagte irgendwann, Kathi, eigentlich bist du eine perfekte Poirot, sagte er zu mir im französischen Akzent.
Mhm.
Und dann wurde ja das schändlicherweise immer wieder, kann ich das nur betonen, schändlicherweise wurden ja die beiden Kudamm-Bühnen abgerissen.
Die in noch, Berlin, Theater ja, am Kurfürstendamm und
Theater
Komödie.
Theater am Kurfürstendamm, die ja also noch von Max Reinhardt gebaut wurden in den 20er Jahren, die als Theaterbühnen auch noch absolut intakt waren. Aber der Mammon hat gerufen und das stand ja nicht unter Denkmalschutz, auch glaube ich, wie man munkelt, durch nicht ganz astreine Geschichten vom Senat, damit das Areal besser verkäuflich ist und dann ist es ja lange durch ganz viele Besitzerhände gegangen. Ich glaube, da wurde, ich weiß nicht, was da für Geschäfte gemacht wurden. Und alle Bemühungen, das Haus oder die beiden Häuser wirklich vor dem Abriss zu retten, sind ja gescheitert. Und dann war glücklicherweise aber doch unser guter Kultursenator Klaus Lederer zu dieser Zeit im Amt und konnte eben zusammen mit Martin Wolf erklären, dass es zumindest ein neues gebaut werden wird.
Mit dem Intendanten.
Und wir eine Übergangsspielstätte im Schiller-Theater haben.
Da haben Sie es aufgeführt, Mord im Orient Express.
Da war natürlich dann die Frage, was macht man in so einem großen Haus wie im Schillertheater? Und da fragte mich eben Wölfer, ja, was könntest du dir denn vorstellen, Kathi, was man da machen könnte? Hast du irgendeinen Traum? Und ich sagte, ja, ich habe schon den Traum, einmal Hercule Poirot spielen zu dürfen. Das wäre ein Traum. Und er hatte gesagt, den Traum wollen wir erfüllen. Weil ich dachte immer, das muss etwas auf der großen Bühne des Schillertheaters, muss man auch dem Publikum etwas Großes bieten. Und dann habe ich mich da auch rangemacht an den Stoff und habe ihn auch natürlich versucht, sehr opulent zu gestalten, habe auch noch sogar Musik dazu erfunden, Ballett dazu erfunden. Und
also es ist eine Revue, es ist ein Musical, es ist ein großes Theaterspektakel.
Ich würde nicht sagen Musical, es wird auch gesungen, sagen wir so. Okay. Sagen wir so. Es wird auch gesungen und es wird auch getanzt. Aber das kommt natürlich immer aus dem Inhalt raus. Als Musical, dafür wird zu wenig gesungen. Mhm. Und das hat ja auch immer alles was mit dem Stoff zu tun und mit den Figuren. Ja, und dann kam Corona. Wir waren 14 Tage vor der Premiere und es kam Corona und wir wussten überhaupt nicht mehr, wie es überhaupt weitergehen wird und ob diese opulente Produktion sich überhaupt bezahlt machen kann. Ne? Wenn wir nicht spielen und wenn keine Leute kommen, dann ist natürlich nichts los. Und dann vor 2 Jahren haben wir dann die Premiere trotz Corona-Zeiten noch gewagt, nur mit halb voller Besetzung. Mhm. Und es wurde glücklicherweise ein Riesenerfolg. Und die Leute sind gekommen und ich hoffe, sie kommen weiter.
Ja, und jetzt spielen Sie in einem noch größeren Theater, im Theater am Potsdamer Platz, über viele Wochen im Juni und dann, glaube ich, wieder im Dezember. Mhm. 1750 Plätze.
Ja, ich glaube, aber das ist es zusammen mit den oberen Rängen,
die sind dann geschlossen.
Und die sind aber geschlossen. Okay. Also ich glaube, die werden auch immer nur während der Berlinale aufgemacht, weil jeden Abend zu spielen und 1700 Plätze füllen, das schafft ja niemand der Friedrichstadtpalast.
Ja, und unten soll es voll sein und gute Stimmung sein, natürlich. Mitmachen unter anderem die Geschwister Pfister, aber auch ihre Tochter, ihre Enkelin. Gibt's eine Szene, vor der sie immer besonders fiebern, ob die klappt?
Nein, gibt's eigentlich nicht. Nein, das ist in dem Augenblick, wo die Anfangsmusik losgeht und ich vor den Vorhang treten muss und den Monolog, den Prolog halten muss, da klopft das Herz noch ein bisschen. Aber wenn ich dann draußen bin, dann geht's einfach durch die Geschichte. Also im Grunde genommen ist es wirklich so, als ob man jeden Abend neu diese Fahrt startet in Istanbul, wo alles begann. Das ist herrlich. Man hat immer den eigenen Film und kann ihn jedes Mal wieder neu erleben. Das ist schon ein Geschenk.
Und es ist jedes Mal anders mit dem Publikum. Zu Hause üben Sie den alleine in Ihrem Kämmerlein. Denken Sie da dieses große Publikum, vor dem Sie dann stehen, immer mit? Oder ist das wirklich erst in der Bühnensituation?
Nein, das kommt dann immer erst, wenn der Vorhang aufgeht.
Sie arbeiten ja oft parallel an mehreren Projekten, Theater, Oper, Film, Hörbücher, Lesungen. Derzeit heißt es zum Beispiel am Berliner Ensemble, Katharina Thalbach liest Käsebier erobert den Kurfürstendamm von Gabriele Terget. Das ist weit mehr als eine klassische Lesung und wir hören da mal rein.
Dr. Waldschmidt sprach ins Telefon, als geklopft wurde. Gemeldet wurde Otto Lambeck, der große Dichter. Ah, Herr Lambeck, sehr willkommen. Waldschmidt sprang auf. Aber bitte einen Moment, nehmen Sie Platz, ich spreche gerade noch. Otto Lambeck setzte sich. Sie sagen der Zeitungsverlag, das ist kein Kinderspiel, Landwirtschaft, das ist ein Problem. Ich kann nur sagen, wenn ich einen Sohn habe, darf er mir nicht in die Zeitung. Früher habe ich vom kuriosen Blatt allein leben können, aber bei den jetzigen Verhältnissen, wo einen die Spesen auffressen, eine Regierung, also auf Wiedersehen. Lieber Herr Lambeck, bitte, Sie sehen, das ist Hochbetrieb, was soll man machen? Man kommt nicht zu sich selber. Und was macht die Kunst? Oh, Sie sehen ja gut aus, frisch, blühend.
Das Telefon klingelt. Katharina Thalbach in ihrer Lesung von Gabriele Tergets Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Sie halten sich hier die Ohren zu, warum? Hat mich jetzt irritiert.
hat sie irritiert. So, ja, ich halte mir auch die Ohren zu, wenn ich starte beim Flugzeug. Und da habe ich immer Angst. Und ich höre mich selber auch nicht so gerne. Dann habe ich wahrscheinlich auch Angst. Ja.
Okay. Sind solche Lesungen für Sie sowas wie Theater im Sitzen?
Nein, Lesung ist natürlich der große, große Vorteil, dass man ganz alleine, ohne irgendwelchen Shishi drumherum, Welten erfinden kann.
Na, hier ist es ein bisschen mehr.
In dem Fall ist es ein bisschen mehr.
Da
hat ein kleines Bühnenbild dafür entwickeln lassen. Wir haben auch Musik dazu. Also es ist schon mehr als eine Lesung. Also es gibt Lichtwechsel, was es sonst nie gibt. Sonst hat man den Tisch, ein Mikrofon und ein Licht und ein Text. Das ist aber auch was Tolles. Ich mache ja sehr, sehr viele Lesungen, auch ganz unterschiedliche Natur, sowohl für Kinder als auch mit meiner Tochter, mit meiner Enkeltochter zusammen. Da haben wir einen Gruselabend, wir haben die Witwendramen, wir haben Weihnachtsgeschichten, also wir haben da so verschiedene kleine Repertoires. Und wenn man dann ganz alleine ist, man erschafft eine ganze Welt. Das hat eigentlich ja immer wieder auch etwas davon, wie wenn man abends am Bett sitzt von seinem Kind oder von seinem Enkelkind und Geschichten anfängt vorzulesen. Da muss man ja auch eine Welt für die Kinder entwerfen. Nur durch Sprache.
Ja.
Und das macht einfach Spaß.
Gabriele Tergits erster Roman ist das, aus dem Jahr 1931, beschreibt die Dynamik der Großstadt in den 20er Jahren. Also Typen, wie wir sie auch aus dem Theater jener Zeit kennen, ne? Vom Varieté-Künstler bis zum Zeitungsreporter, der den dann, glaube ich, entdeckt. Warum hat sie dieser Stoff gereizt?
Das ist ein so modernes Buch. Es gibt ja dann natürlich noch die ganzen anderen großen Figuren. Es gibt natürlich nämlich auch die Spekulanten. Es gibt wirklich die Zeitungshaie. Es gibt die Meinungsmacher. Es ist ja mehr ein Stück wirklich darüber, wie man manipulativ Karrieren aufbaut und auch wieder abbaut. Es kommen vor, die wirklich ja damals neuen modernen Frauen, die selbstständig sind, sowohl in der Arbeit als auch in der Liebe und in der Sexualität. Es ist wirklich, es hat eine Frische, auch in den Formulierungen. Das merke ich auch bei den Lesungen, wo ich das Gefühl habe, die Leute sind richtig, hallo, was? Nein, das ist doch jetzt geschrieben.
Ja.
Das ist ganz deutlich zu spüren, wie die Leute das auch so aufnehmen.
Ein Kollege von mir war da und der kam begeistert raus und hat genau das beschrieben. Also ja, wie das Publikum da mitgeht.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und ja, das ist ein wirklich dickes Buch mit enorm viel Figuren und wir mussten es natürlich runterkürzen, sonst hätte der Abend irgendwie 12 Stunden gedauert. Und trotzdem funktioniert es. Und das ist herrlich. Das ist unerwartet, ein unerwarteter Erfolg. Wir dachten am Anfang, ja okay, das machen wir so 2-3 Mal. Aber es läuft einfach wie die Feuerwehr und die Leute kommen und das macht richtig Spaß.
Und es gibt noch weitere Vorstellungen im Juni und im Juli, glaube ich, auch. Wenn Katharina Thalbach auf der Bühne des Berliner Ensembles ist, dann ist das vielleicht ein bisschen wie nach Hause kommen. Da reden wir noch drüber, hören aber erstmal Musik, die Sie für unsere Sendung ausgesucht haben, die Beatles, For No One. Warum gerade dieses Stück?
Gut, ich hätte auch einen anderen Beatles-Titel raussuchen können, aber ich bin natürlich diese Generation.
Beatles oder Stones?
Stones hätte ich auch gesagt, hätte ich auch viele Sachen raussuchen können. Aber den mochte ich immer so wahnsinnig gerne, weil der diese Mischung, das ist ja überhaupt kein modernes Lied, das ist ja eher ein ganz klassisches, trauriges Lied, Cry for No One. Und ein sehr kurzes Lied, was mich immer sehr, sehr berührt hat.
Beschreibt das Ende einer Liebesbeziehung. Hören wir jetzt.
Your day breaks, your mind aches, you find that all linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
For No One, ein Beatles-Song aus dem Jahr 1966. Da war die Schauspielerin Katharina Thalbach 12 Jahre alt, ging in Ost-Berlin zur Schule und hatte es sehr, sehr schwer, weil sie ihre Mutter verloren hat. Sabine Thalbach war auch Schauspielerin. Heißt das, bis dahin haben Sie eine Kindheit schon im Theater verbracht?
Ja, ich bin eigentlich im Theater groß geworden. Also 1954 war mein Geburtsjahr. Und das war eigentlich auch das Geburtsjahr vom Berliner Ensemble im Theater am Schiffbauer Damm nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher hat ja das Berliner Ensemble, war es ja zu Gast im Deutschen Theater, hat ja gespielt in den Kammerspielen, weil das Theater am Schiffbauer Damm ja sehr zerstört war. Das wurde dann aufgebaut und für Brecht hergerichtet und die bezogen es 1954 und die Eröffnungsvorstellung war Don Juan, Molière. Und das inszenierte damals mein Vater, Benno Besson, und meine Mutter spielte die Donna Elvira. Und ich war damals schon sozusagen mit dabei, weil ich im Bauch war. Und nachher war ich in den Garderoben und bin eigentlich dort groß geworden. Meine ersten Theatererinnerungen sind auch das Berliner Ensemble. Also es ist insofern schon eine Art Zuhause. Und nach dem Tod meiner Mutter habe ich ja dort auch vorgesprochen, als man eben eine junge Hure suchte für die Drei-Groschen-Oper, weil ich dachte ja, vielleicht ist das auch wieder, kann es wieder ein Zuhause sein. Und dann hat die Weigel nach dem Vorsprechen gesagt, ja Pupperl, du bist ja begabt.
Pupperl hat sie
ja, zu gesagt. Sie war ja Österreicherin, ja. Und hat mir einen Ausbildungsvertrag gegeben.
Da hatten Sie als Statistin, glaube ich, am Deutschen Theater
vorher war ich Statistin am Deutschen Theater, ja, in Faust. Ja. Das hat noch der großartige Vater von Andreas Dresen inszeniert, mit Wolfgang Langhoff gemeinsam inszeniert. Und da war der große Fred Düren, war Faust. Und ich war einer der Engel und eine von den vielen Hexen. Von oben, vom Himmel in die Hölle.
Schon die zweite Hexe in unserem Gespräch.
Und da hatte ich dann Blut geleckt und wollte gerne weitermachen. Und die Weigel hat mir eben die Chance gegeben.
Womit haben Sie bei ihr vorgesprochen?
Mit Gretchen.
Und die hat in Ihnen sofort was gesehen?
Offensichtlich. Also ich meine, es gab zwei Fälle. Das war ein sehr außergewöhnlicher Fall, dass man eine Ausbildung direkt am Theater bekommen hat. Mhm. Weil ich bin ja vormittags
also nicht Schauspielschule,
nicht Schauspielschule. Ich bin ja ganz normal zur Schule gegangen. Also habe Abitur gemacht und habe nachmittags immer im Theater Unterricht gehabt. Also sowohl Sprecherziehung als auch Ballettunterricht und anderen Körperunterricht und habe eben schon sehr sehr früh gespielt. Und musste aber dann mit 18, also nach 4 Jahren, ich musste nicht mehr vorsprechen, das konnte man ja sehen im Theater, aber ich musste alle theoretischen Prüfungen machen und das musste ich mir alleine aneignen und das war eine sehr ungewöhnliche Form, aber die gab es durchaus.
Was war Theorie? Theatergeschichte?
Theatergeschichte, aber auch natürlich Philosophie, also sprich die Geschichte der Philosophie inklusive Marxismus, Leninismus.
Den haben Sie sich selber raufgeschafft.
Ja, das war auch nicht, das hat auch Spaß gemacht, sage ich ganz ehrlich. Also das sind ja alles ganz tolle Bücher, die kann man ja durchaus lesen von Marx und Engels und da stehen ja auch sehr viel gescheite Dinge drin.
Wie waren das damals in der Schule? Also da waren Sie ja doch, haben Sie ja ein ganz anderes Leben geführt als die Mitschülerinnen und Mitschüler mit dem Theater?
Nein.
Und so eine berühmte Theaterfamilie?
Nein,
und
das spielt
Weigel
das
und Brecht?
Alles keine Rolle, es hat niemanden interessiert. Das war das Schöne in der DDR. Dieser ganze Humbug, der immer so um Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, gemacht wurde, das war ja viel, viel weniger als das wäre. Wie er heute ist. Also man war ja ein total normaler Mensch und man hatte eben auch einen Beruf, einen Beruf, der auch in der Öffentlichkeit war. Das hat niemanden interessiert.
Aber es war nicht selbstverständlich, Abitur machen zu können, ohne in der FDJ zu sein.
Ich war in der FDJ, das stimmt nicht.
Okay.
Also ein bisschen, ich bin ein bisschen später reingekommen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also das ging ja auch alles gar nicht ohne Genehmigung von der Schule.
Ihr Vater, eigentlich ja Schweizer, Benno Besson, hat in dieser Zeit eben in Ost-Berlin Theater gemacht, Berliner Ensemble, Volksbühne, er hat inszeniert, er war Intendant, glaube ich, auch.
Er hat angefangen bei Bertolt Brecht und nach Brechts Tod ist er dann ans Deutsche Theater gegangen zu Wolfgang Langhoff. Und nach Langhoffs Tod kam dann Wolfgang Heinz und da ist er dann irgendwann an die Volksbühne gegangen und da war er dann Intendant. Aber auch nicht gleich, also nach einer Weile ist er dann auch dort Intendant geworden, bis er dann die DDR auch verlassen hat und ist dort, wo er nach Paris gegangen ist und in die Schweiz.
Wie, Katharina Thalbach, hat das denn überhaupt angefangen, dass Sie auch selbst Regie führen wollten?
Eigentlich mit Puntiler und seinem Knecht Matti. Das war eine, ich hatte das schon mal am Berliner Ensemble gespielt mit Eckhard Schall, die Rolle der Eva, also der Tochter vom wilden Puntila in Finnland, von dem ständig betrunkenen Mann, der dann immer ein sehr lieber Mann ist und in dem Augenblick, wo er nüchtern ist, unerträglicher Kapitalist wird. Und dessen Tochter, die sich eben in den Chauffeur verliebt. Und dann gab es eine Aufführung an der Freien Volksbühne mit Otto Sander als Puntila. Und da spielte Markus Völlenklee den Chauffeur. Und wir lernten uns da bei dieser Produktion kennen. Und irgendwie funktionierte diese Arbeit so gar nicht. Das war der, da war der Wurm drin, wie man so schön sagt. Und das war auch alles andere als unterhaltsam. Und dann gab es Ensemble-Diskussionen. Das waren ja auch noch die Zeiten, wo man so viel diskutiert hat. Und dann hat man es gesagt, gut, man fängt nochmal von vorne an, aber als Ensemble. Und man hat, haben wir sogar nochmal Leseproben gemacht und nochmal das Bühnenbild nochmal in Frage gestellt. Und dann, es kam dann auch zur Premiere und es wurde eine, ja, sagen wir jetzt, war jetzt keine Weltinszenierung, aber es hat funktioniert und die Leute sind gekommen und das Brechtstück ist nicht den Bach runtergegangen. Und danach kam Hübner, der damals Intendant war, an der Freien Volksbühne, kam zu mir und hat gesagt, er hätte eben beobachtet den Probenverlauf der letzten 14 Tage und dieses ganzen Wahnsinns und hätte eben gefunden, dass ich da sehr, sehr gut funktioniert hätte, organisatorisch und gedanklich und auch mit einer gewissen Autorität offensichtlich. Und dann gesagt, ob ich nicht mal Lust hätte zu inszenieren. Mhm. Ja, und so kam dieser Gedanke in den Kopf und ließ mich dann nicht mehr los. Und ich wechselte dann damals aber zum Schillertheater wieder und spielte in einer Shakespeare-Aufführung. Und dachte eigentlich, man kann nur Shakespeare machen als Anfänger. Immer, dass man sagt, man wird in die Werkstatt verbannt und muss dann ein Monolog machen oder ein Zwei-Personen-Stück. Das kann es nicht sein. Man muss sich an den Großen reiben. Und habe gesagt, ich würde gerne Shakespeare machen. Ja, aber das geht nur in der Werkstatt, wenn überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es muss möglich sein. Das war ja früher auf den Jahrmärkten auch so üblich, dass man auf einem Nudelbrett Theater macht. Und es wurde dann ein Nudelbrett. Es waren ja dann wirklich nur ein paar Bretter wie ein großer Tisch. Und ich habe Macbeth inszeniert. Und ja, es hat zum Glück funktioniert. Und es ging dann weiter. Und mit Macbeth, das lief ja ganz lange, 6 Jahre, glaube ich, bis das Schillertheater geschlossen hat. Ich habe da, glaube ich, irgendeine Tür aufgestoßen für mich selber, wo ich natürlich auch aus einer Situation rauskam, die ich nie so besonders geschätzt habe, nämlich meckern. Mhm. Weil ich fand es immer furchtbar, in den Kantinen dann zu sitzen und
die Schauspieler
Thema,
meckern.
Und es war sich immer das Thema, ja, es war immer nur Beschwerden. Und ich dachte, eigentlich hilft ja nur, man muss was besser machen. Und ich habe dann natürlich auch gemerkt, wie sauschwer dieser Beruf ist.
Was ist denn das? Können Sie das beschreiben? Also was Sie das Gute finden an dieser Rolle, die Sie als Regisseurin füllen können? Was ist eine gute Autorität im Theater?
Das kann ich, glaube ich, überhaupt nicht beantworten, was eine gute Autorität ist. Ich weiß nur, was mich gestört hat. Mich haben natürlich immer diese großen, das große Machtgehabe, das war etwas, was ich nie besonders geschätzt habe. Nicht mal bei meinem eigenen Vater als Regisseur. Was sich dann natürlich auch mit großen Ausbrüchen, mit großen Krächen, auch mit Unterdrückungen von meistens den Schwächeren auf einmal sich ausgedrückt hat, das fand ich, hatte für mich auch nichts was mit Autorität zu tun, sondern für mich ging es immer darum, dass man gemeinsam eine Geschichte erzählt. Mhm. Natürlich mit jemandem, der die Grundgedanken hat, der den führenden Platz einnimmt, muss ja auch sein. Man muss das Bühnenbild, den Spielplatz sozusagen erfinden. Und der hat ja auch was mit einer gedanklichen Vorarbeit zu tun. Man muss eine Sprachmelodie erfinden. Also anders als in der Oper, wo die Musik schon da ist, muss man sie ja im Theater neu erfinden.
Ach, das habe ich so noch nie gehört und noch nie gedacht, dass auch die Regisseurin diese Sprachmelodie mit erfinde?
Extrem.
Echt, ja?
Ganz extrem. Das ist für mich ein, das ist wirklich etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe, von Benoît Besson, bei dem es ja sehr eigenartig war. Dadurch, er kommt ja aus der französischen Schweiz, mein Vater. Er kam ja aus der französischen Schweiz zu Brecht. Und Deutsch war, er konnte Deutsch, weil seine Schwester immer in Zürich lebte. Er konnte perfekt Deutsch, aber mit einem starken Akzent. Und er hat natürlich Französisch gedacht. Und dadurch war das Faszinierende an Bennos Theaterarbeit, dass er mit seiner Sprachmelodie, die aus dem Französischen kam, auf einmal auch mit deutschen Texten umgegangen ist. Und da ich als Kind sehr viele Proben immer gesehen habe, also nicht heimlich, aber natürlich still und leise, nur zugucken durfte, habe ich das eingesogen. Und diese Feststellung, dass auf einmal mit diesem anderen Denken, mit dieser anderen Sprachmelodie, auf einmal der deutsche Text auch wieder eine andere Melodie bekommen hat, das hat mich fasziniert. Mhm. Und natürlich habe ich dadurch gemerkt, dass Betonungen oder Schnelligkeiten oder Tempo, das ist ja keine Privatsache der Schauspieler. Das muss ja zusammengeführt werden.
Spielen Sie manchmal auch was vor?
Ich bin ein entsetzlicher Vorspieler. ich glaube auch sicher zum Leidwesen von vielen. Auch das ist etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe.
Kann ich mir auch vorstellen, dass die dann sagen, naja, okay, er so würde das die Katharina machen, aber ich doch ganz anders.
Nein, das ist aber der Vorgang ist ja dann anderer. Es geht ja meistens um Haltung. Wenn man vorspielt, dann fällt man ja nicht in die Rolle rein, sondern im Grunde genommen versucht man, ohne groß Theorie und drumherum zu reden, sondern etwas ganz praktisch zu zeigen. Was ist das Tempo? Wo ist der Bruch in der Sprache? Wo ist die Weichheit? Wo ist die Härte? Wo ist das Atmen? Wo sind die Pausen? Das macht ja Musik. Das ist ja der Zauber, finde ich, am Theater, wo ich anfange zuzuhören. Hm. Das ist ja nicht nur der Inhalt, sondern es ist ja auch die Stimmen, die auf einmal etwas vermitteln. Also deswegen gibt's ja die großen Schauspieler, wo ich sage, ich muss unbedingt Fred Düren hören. Das gab's ja in Westdeutschland auch, diese großartigen Schauspieler. Auch wenn sie manchmal altmodisch klangen, waren sie einen ja verführt durch die Stimmen und durch die Sprachbehandlung. Ja, das war dann dadurch natürlich auch ein bisschen meine Herangehensweise.
Nicht nur beim Mord im Orient Express, über den wir schon gesprochen haben. Sie haben ja immer wieder mal gleichzeitig inszeniert und gespielt. Wie ist denn das dann?
Ja, das ist ein bisschen anders, weil das ist auch so nicht ganz korrekt. Also eigentlich habe ich mich das erste Mal mit einer Hauptrolle besetzt im Orient Express. Und ich habe ja
vorher sind Sie eingesprungen.
Ich bin vorher, wenn ich dann Hauptrollen gespielt habe, das hatte immer was damit zu tun, dass ich einspringen musste. So bin ich zu Rollen gekommen.
Das ist ohne pure Not.
Das war Not. Also ich habe ihnen jetzt keine Tabletten gegeben, damit sie Durchfall kriegen und ich die Rolle spielen darf. Es war notwendig.
Theaterdirektor Striese im Raub der Sabinerin und dann natürlich den Hauptmann von Köpenick für Harald Juhnke.
Ja, es waren dann später, gab es auch noch andere Sachen. Also zum Beispiel habe ich dann die Franziska in Minna von Barnhelm übernommen, weil die Schauspielerin, die es vorher gespielt hatte, gegangen, also die ist in ein anderes Engagement gegangen.
Aber wer ist dann in so einer Situation ihr Korrektiv? Sind das die Mitspielenden, die dann sagen, verrenn dich nicht oder mach doch mal anders?
Nee, naja, also ich habe ein großes Korrektiv, weil ich eine wunderbare Mitarbeiterin und Assistentin immer dabei hatte, Wenka von Mikulic, eine, die ich kennenlernte bei meiner ersten Inszenierung bei Macbeth, eine junge Frau aus Stuttgart, die war 21, ich war 33 und sie hatte sich bei mir beworben als Hospitantin und es gibt ja solche Dinge wie Liebe auf den ersten Blick auch in Arbeits- und Freundschaftsbeziehungen und das war wirklich der Fall und das hält auch bis heute an.
Sie arbeiten immer noch zusammen?
Wir arbeiten immer noch zusammen. Sie ist auch zu sehen im Orient Express. Sie spielt dort die Köchin und Wenka ist eigentlich ja mein stärkstes Korrektiv immer gewesen.
Nochmal herzlich willkommen am Pfingstmontag zum XL-Feiertagsgespräch mit der Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach. Eines ihrer Markenzeichen ist oft so eine typische Ballonmütze, die sie tragen. Ich habe das jedenfalls auf ganz vielen Fotos gesehen. Heute haben sie die nicht auf. Und ich habe nachgeguckt, was ist das? Ist das eine Schiebermütze? Nee, das nennt man...
Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich weiß auch gar nicht, wann das angefangen hat bei mir. Ich habe immer wahnsinnig gerne Hüte getragen und Mützen. Das fand ich immer toll.
Das
finde ich übrigens auch bei Männern toll.
Hüte?
Hüte und das finde ich totschick.
Also diese Mütze, sagt mir Wikipedia, stammt aus den 30er Jahren, dieser Entwurf. Und den haben früher die Bäckers und die Zeitungsjungen getragen, die Hafenarbeiter, die Stahlarbeiter, aber auch Bettler und Verbrecher. Fand ich lustig, weil es sind ja auch alles Figuren wie aus dem Theater.
Ich verstehe.
Und die meisten sind Arbeiter. Und ich habe gedacht, ob sie sich mehr als Arbeiterin verstehen, denn als Künstlerin.
Nein, das hat... Also die Mütze hat damit gar nichts zu tun. Das kann durchaus sein, dass ich mich sehr oft mehr als Arbeiterin verstehe. Denn als Künstlerin, das ist ja manchmal so ein wird manchmal so als hochgestochener Begriff gehandelt. Ich bin Künstler oder so. Und das, wenn ich dann sage, ja, Picasso ist ein Künstler, dann sage ich, stimmt. Stimmt. Und dann traue ich mich das gar nicht selber für mich in Anspruch zu nehmen, dieses Wort.
Also, und er hat auch viel gearbeitet.
Und er hat eben auch, also arbeiten tue ich viel, das weiß ich, das spüre ich auch oft und ich glaube, es ist auch oft notwendig. Aber damit hat die Mütze nichts zu tun. Die Mütze hat wirklich was, weil ich glaube, wie hieß denn der, The Kid?
Billy the Kid.
Nein.
Mit Chaplin.
The Kid, der kleine Junge. Ich glaube, der hatte auch so eine Mütze. Und dieser Film hat mich enorm berührt. Den habe ich, also da musste ich immer weinen bei diesem Film.
Warum?
Oh, wenn der Junge ihm weggenommen wird und diese Szene, was ja wohl kein Wort gesprochen wird, ist ja noch Stummfilm. Das ist herzzerreißend. Das ist wirklich herzzerreißend. Ich weiß nicht, ob ich deswegen diese Mütze trage. Ich dachte immer, irgendwann wurde diese Mütze einfach wahnsinnig praktisch. Da ich nie besonders kräftige Haare hatte und immer zu faul war, über irgendwelche Frisuren nachzudenken und sowas, da war immer die Mütze die Frisur. Und ich war auch ganz froh, als ich später dann anfangen musste, eine Brille zu tragen. Da musste ich mich auch nicht schminken, da war die Brille mein Make-up und die Mütze meine Frisur. Tja, so ist es.
In der RTL-Produktion Miss Merkel, da spielt Katharina Thalbach nicht zum ersten Mal die ehemalige Kanzlerin. Vor 10 Jahren gab es schon mal eine kleine Rolle als Angela Merkel in dem Fernsehfilm Der Minister. Miss Merkel beruht auf den Bestseller-Roman von David Safir. Und sie ist eine Mischung aus Angela Merkel und Miss Marple. Die Kanzlerin wird im Ruhestand zu einer Detektivin. Was verbindet Sie, Frau Thalbach, mit Angela Merkel und was mit Miss Marple?
Nun ja, da kommen ja zwei Sachen da zusammen. Da kommt natürlich meine große, große Liebe wieder zu Agatha Christie. Und das war ja auch kurz nachdem ich dann Premiere hatte von Hercule Poirot mit Mord im Orient Express, kam auf einmal ein Drehbuch auf meinen Tisch mit der Anfrage, ob ich Lust hätte, noch einmal Angela Merkel zu spielen. Weil es gab nach dem ersten Film, was ja eigentlich eine Satire auf Gutenberg als Verteidigungsminister war und die Merkel bzw. Merkel eine sehr schöne Nebenfigur war, hatte ich doch relativ viel Angebote, das immer wieder zu spielen, sogar als Serie und so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, Kinder, komm, ich will jetzt auch nicht mein Leben lang irgendwie der Doppelgänger von Frau Merkel sein. Und so schnell, wie die Tagespolitik funktioniert, kann man überhaupt gar nicht sein als Figur, das ist mir auch nicht gegeben. Also lassen wir es. Und dann kam eben dieses Drehbuch nach dem Roman. Und dann dachte ich auf einmal, das finde ich toll. Weil das finde ich so poetisch. Auf einmal, das ist ja eigentlich eher ein Märchen. Die Kanzlerin im Ruhestand, irgendwo friedlich in der Uckermark. Es erinnerte mich vom Klima her eher an Inspektor Barnaby, den ich auch sehr gerne sehe, den alten Inspektor Barnaby. Und sie klärt auf einmal Morde auf und gleichzeitig eben Miss Marple, die ich geliebt habe in der Darstellung von Margaret Rutherford. Wahrscheinlich wie die meisten. Ja. Auch das läuft ja immer wieder feiertags, die Schwarz-Weiß-Filme. Aber wusste, so gut kann man gar nicht sein, wie diese Frau ist. Das geht gar nicht. Obwohl, das muss man dazu sagen, Agatha Christie das nicht mochte. Ne? Mhm. Die hat immer gesagt, nein, sie liebt Margaret Rutherford, aber nicht als Miss Marple. Ach. Sie hat die Figur ganz anders im Kopf. Mhm. Doch wirklich eher als eine kleine, bescheidene Oma. Mhm. Egal. Wie gesagt, also auf einmal dachte ich, wie kann sie doch noch spielen? Hercule Poirot und Miss Marple. Ja, und so ist es dann gekommen.
Sehr lustig, eine Szene, in der sie diesen typischen, diesmal roten Merkel-Bläser tragen und ihr Mann daneben sagt, kannst du nicht mal was anderes anziehen? Nee, ich habe davon noch 50 Stück im Schrank, die müssen abgetragen werden.
Ja.
Ganz lakonisch. Wie haben Sie die Kanzlerin studiert, um sie zwar komisch, aber nicht denunzierend zu zeigen?
Das finde ich schön, dass Sie das so sagen, weil das würde mir wirklich fern liegen. Ich habe natürlich damals, als es 2013, glaube ich, haben wir diesen Ministerfilm gedreht, da habe ich wahnsinnig viel Dokumentationen gesehen über sie. Also da war für mich wichtig, wie geht sie, wie sind Mimik, wie ist Körperhaltung. Und da habe ich schon mir einiges antrainiert. Das hat dann wieder sehr viel mit Schuhwerk zu tun. Schuhe sind ja enorm wichtig für einen Schauspieler, weil die ja einfach einen Gang bestimmen. Mhm. Dann aber auch, dass sie doch die Last der Macht auf den Schultern hat. Dadurch hat sie eigentlich immer so ein bisschen angezogene Schultern.
Wie also, sie jetzt auch gerade.
Also ich versuch's vorzumachen, Entschuldigung, sieht ja keiner. Mit der Sprache scheitere ich natürlich total, weil also unsere Stimmen sind so verschieden, da ist einfach nichts zu machen.
Ja, das wäre auch affig, ja.
Den Rest, aber darum geht's ja gar nicht in dem Film, sondern es geht ja eigentlich darum, ja, eine Fantasie über Angela Merkel zu erzählen. Auf hoffentlich sehr unterhaltsame Weise. Wir werden jetzt auch im Herbst einen zweiten Teil drin.
Ja, aber es gibt ja einen zweiten Roman.
Mhm. Also Mord auf dem Friedhof.
Der da sind Sie wieder dabei.
Der wird stattfinden, der Mord.
Was sie mit Angela Merkel natürlich auch verbindet, ist die Liebe zur Oper. Opernregie, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auch die haben Sie irgendwann gesucht und vielfach angenommen. Was ist für Sie der Reiz, eine Oper zu inszenieren? Was mussten Sie dabei vor allem lernen?
Ja, da zur Oper bin ich ja gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe da eigentlich gar nichts für getan. Ich inszenierte damals den Molière, Don Juan, am Maxim Gorki Theater. Und auf einmal stand ein sehr, sehr großer Mann, bildschön, mit schwarzem, lockigen Haar und sagt, er ist Dirigent. Sein Name ist Christoph Hagel und er will die Oper aus den großen Häusern befreien und sie wirklich der Allgemeinheit zubringen. Und erzählte mir eben dann sein Konzept, dass er versucht eben mit anderen Geldern, unter anderem von Lotto und so weiter und so weiter, Opernproduktionen an ungewöhnlichen Spielstätten zu machen.
In Museen zum Beispiel in Berlin.
Ja, er hat ja da wirklich ganz, ganz tolle Projekte ins Leben gerufen. Und so auch wollte er Don Giovanni im E-Werk machen, was zur damaligen Zeit noch ein absoluter Technopalast war. Und davor natürlich ein ehemaliges Elektrizitätswerk mit riesen Turbinen drin in, so, und sagte eben, weil er glaubt, Techno gehört dazu und wenn Mozart heute gelebt hätte, hätte er auch Techno benutzt. Und das ergab sich dann auch, weil an bestimmten Stellen hat Mozart auch aus seiner Zeit heraus ganz moderne Themen wiederverwendet. Das konnte er mir dann beweisen und ich sagte dann, um Himmels Willen, wie kommen Sie denn auf mich? Ich liebe Oper, ich habe Oper immer geliebt und mein Urgroßvater war Sänger, also er war ein Bariton. Und ich bin auch immer viel schon als Kind in die Oper gegangen, aber ich kann keine Noten, das ich weiß davon gar nichts. Und dann hat er gesagt, das kriegen wir alles hin und ist mit mir wirklich eine Woche lang ja in eine ganz harte Klausur gegangen und ist mit mir die gesamte Partitur durchgegangen.
Konnten Sie Partituren lesen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich hatte den Klavierauszug, mit dem man ja normalerweise als Regisseur arbeitet an der Oper. Nicht mit der ganzen Partitur, das macht der Dirigent. Ein
Klavierauszug konnten Sie lesen?
Nein, natürlich nicht. Ich konnte nichts.
Okay.
Nichts konnte ich.
Könnte ich ja auch noch Opernregisseurin werden.
Das ist, weil er sagte mir, er traut mir das zu, weil er hat viel von mir gesehen an Inszenierungen und hat gesagt, er glaubt, ich habe eine große Musikalität. Die konnte er sehen und er vertraut mir da. Und er liebt meinen Humor und er liebt, wie ich Geschichten erzähle. Das möchte er gerne, so möchte er gerne auch Operngeschichten erzählen. Naja, und dann habe ich mir wirklich, dann sah mein Klavierauszug sah nachher wirklich aus wie das eines wirklichen Strebers. Und
vollgeschrieben, oder?
Vollgeschrieben, also wo wiederholen sich Themen, wo haben die sich an Madrigalen orientiert oder da wieder an moderner Musik, wo könnte man kleine Techno-Zitate einführen und also alles das sind wir durchgegangen. Ich habe wirklich gebüffelt. Ich habe in einem Schnellkurs keine Noten gelernt, aber sie waren für mich keine Hieroglyphen mehr. Also ich konnte, und dann habe ich natürlich gehört. Ich konnte es nachher alles
Also Sie hatten durchaus eine Affinität auch zu Oper. Sie haben gerne Oper gehört.
Ja, wahnsinnig gerne. Wahnsinnig gerne. In der DDR, ja, da hatten wir, die hatten die komische Oper und die Staatsoper. An beiden Opern war es üblich, dass Deutsch gesungen wurde. Das heißt, es hatte nicht so diesen hohen Nimbus des Großbürgertums, was in schicken Kleidern in die Oper geht.
Die können ja auch alle kein Italienisch.
Ja, aber in der Zwischenzeit ist es ja wieder absolut unüblich geworden, dass man auf Deutsch singt, wenn das nicht deutsche Partien sind. Mhm. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man schneller umbesetzen kann. Und in der Oper wird der ständig umbesetzt.
Mhm. Inzwischen haben wir die Übersetzung Displays in den Stuhl.
Ja, und man sagt, es wird einem dann, es heißt ja dann auch bei der italienischen Oper bestimmt das mit Sicherheit, dass es ganz anders klingt, wenn es eben in der Originalsprache ist. Mhm. Also das merkt man auch bei Janacek, wenn es tschechisch ist, nur irgendwann, wenn man nur noch an den Untertiteln oder Übertiteln klebt, ist ja auch schade.
Spektakulär war Ihre Zauberflöteninszenierung auf der Seebühne im Berliner Wannsee.
Oh, dass Sie sich daran erinnern.
Was muss man, habe ich mich gefragt, bei einer schwimmenden Bühne beachten?
Dass sie stattfindet. Also sie hat ja nicht stattgefunden. Es war ja keine schwimmende Bühne mehr. Es war der große Plan, dass es wirklich, das sollte ja eine ständige Einrichtung werden. Die
so ein Sommerspielort.
Wannseebühne. Aber natürlich mit dem Traum, dass man sagt, es spielt wirklich auf dem Wannsee. Eine schwimmende Bühne, wie Sie schon sagten. Dann haben wir auch so probiert, ein wahnsinnig schönes Bühnenbild entworfen. Nur dann kam eine Absage von irgendwelchen Bauämtern. Und also es durfte nicht stattfinden, die Genehmigungen waren nicht da. Und dann konnten wir es am Wannsee machen.
Okay.
Und mussten innerhalb von 14, das war wieder mal so eine absolute Hauruck-Aktion, die ich sehr oft in meinem Leben hatte, wo man dann relativ schnell pragmatisch umdenken muss. Und ich glaube, es ist dann doch ein sehr, sehr schöner Abend geworden. Und wenn das Wetter mitgespielt hat. Aber die Leute sind doch teilweise wirklich tapfer sitzen geblieben, wenn mit Regenschirmen oder mit Capes und so. Das war ein Abenteuer.
Können Sie die Lust an der Übertreibung, an der Überzeichnung in der Oper noch mehr ausleben als im Theater?
Nein. Der große, große Unterschied für mich ist ja, dass eigentlich mit der Oper fast alles vorgegeben ist. Und da ich ja jetzt nicht zu den Regisseuren gehört habe, die jetzt sagen, ich habe die große Vision über die Geschichte und dann kommt da dann eine große Videowand und dann werden die meine großen klugen Gedanken dann noch aufgezeigt. Und ich versuche einfach die Geschichte zu erzählen, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ganz viele Leute im Publikum, die eigentlich gar nicht kennen, oder die es zum ersten Mal sehen. Das ist immer, wenn man mal an die Kritiker denkt, die haben es natürlich 1000 Mal gesehen. Und die wollen es dann auch immer möglichst wieder anders sehen, weil sie sich sonst zu Tode langweilen. Ja. Das ist aber, glaube ich, bei einem großen Teil des Publikums, ob Theater oder Oper, nicht der Fall.
Ja, und bei so einer
Und bei
Situation
klassischen Opern, ich meine, wenn man neue Opern macht, ist das natürlich was ganz anderes oder neue Theaterstücke. Ja. Dann ist ja sowieso alles neu. Aber wenn man sagt, man hat jetzt zum 80.000. Mal sieht man Hamlet, ich glaube nicht, dass der durch Jeans moderner wird. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt, ich habe ganz tolle moderne Inszenierungen gesehen, also wo das wunderbar funktioniert. Mir ist das so nicht gegeben. Ich versuche eigentlich immer eine Geschichte.
Ja, das merkt man schon in unserem Gespräch, dass sie das immer wieder erden alles.
Ja.
Weil Sie gerade das Publikum angesprochen haben, bei so einer Aktion wie so einer Seebühne, da kommt ja dann auch nochmal ein ganz anderes Publikum. Also Leute, die vielleicht nie in die Oper gehen, ganze Familien, Kinder vielleicht zum ersten Mal.
Ja, und das, also denen, finde ich, muss man auch schenken, dass sie das verstehen und dass sie eine Freude daran haben, dem zu folgen und auf einmal wirklich diesem Zauber der Musik verfallen. Aber was ich eben noch sagen wollte, der große Unterschied ist ja, es ist alles vorgegeben bei der Oper. Das Tempo. Ich bin in einem Korsett von vornherein.
Sie müssen nicht die Melodie erfinden, nein, wie Sie vorhin
genau
gesagt
das,
haben.
Was ich, ja, das ist aber genau das Problem. Das ist dann auch, wie es früher mal den Witz gab, Kinder in einem antiautoritären Kindergarten sagen dann, Tante, müssen wir heute wieder spielen, was wir wollen. Ja, das ist beim Theater manchmal, dass alles möglich ist, auch das Problem. Man muss sich dann selber das Korsett schaffen. Und in der Musik ist es schon da. Und die ist so groß. Man muss nur reinfallen. Und dieses Reinfallen, oh, das ist so großartig. Also das finde ich wirklich Zauber. Und ich fühle mich da sehr, eigentlich mehr als ein Vermittler. Ich fühle mich da mehr als ein Organisator zwischen Bühne und Musik.
Aber in Ihre Rollen müssen Sie ja auch reinfallen. Sie spielen immer wieder Frauen, über die wir lachen müssen, die wir aber gleichzeitig lieben für ihre Unverstelltheit, für ihre Direktheit, für ihre Naivität, ihre Ehrlichkeit. Und das wirkt so, als seien Sie im Grunde in all Ihre Rollen verliebt, habe ich gedacht. Also als müssten Sie die Figuren, die Sie spielen, mit all Ihren Schrullen, als müssten Sie die wirklich lieben, so wie sie sind.
Ist auch so, ja. Ja, doch.
Hingabe ist so ein Wort, was ich oft gelesen habe in der Vorbereitung, wenn Ihr Spiel beschrieben wird mit Worten, sich der Rolle hingeben.
Hingabe, oh, da fühle ich mich immer geschmeichelt.
Das Komödiantische, wie haben Sie das in sich überhaupt entdeckt?
Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Weiß ich, das ging
aber waren
sehr,
Sie eine Faxenmacherin schon immer?
Nee, das ging sehr früh los. Das war, oh Gott, das war noch nach dem Tod von Helene Weigel, da war nachher Ruth Berghaus Intendantin am Berliner Ensemble und die machten eine österreichische Komödie und ich spielte, das war meine erste Hosenrolle, ich spielte so einen kleinen Jungen und ich hatte gar nicht so viel Text und dadurch, dass wir natürlich alle als Preußen so miserabel nur österreichischen Dialekt sprechen konnten, habe ich das auch gar nicht erst versucht, sondern habe mir da irgendwie was anderes ausgedacht und ich hatte dann immer gelesen in einem Buch, in dem berühmten Modellbuch von Bertolt Brecht, was das Berliner Ensemble rausgegeben hat, über alle möglichen Inszenierungen. Da war ein Schauspieler, der berühmt geworden ist dadurch, dass er eigentlich gar nichts zu sagen hat, sondern nur im Hintergrund versucht, eine Fliege zu fangen. Und da habe ich gedacht, sowas muss ich auch finden. Mhm. Und ich hatte dann keine Fliege, sondern ich wollte einen Popel in meiner Nase finden. Damals war ich 18 und hatte also Hosen an und so. Und ich habe da entdeckt, dass ich da Leute auch zum Lachen bringen kann. Mhm. Und daran hatte ich eine solche Freude. Dann wurde der Popel wirklich eine große Angelegenheit für mich, ja, die ich weiter verfolgt habe.
7 Millionen Zuschauer haben Philipp Stölzels Musical-Verfilmung Ich war noch niemals in New York gesehen. Auch wieder eine Paraderolle für Katharina Thalbach. Hat dieser Dreh genauso viel Spaß gemacht wie das Gucken? Also mir zumindest hat das Gucken große Spaß gemacht.
Also ich hatte ja dann noch ganz normales Casting. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, als dann Stölzel gesagt hat.
Sie hatten da ein normales Casting?
Ja,
mhm.
ja. Mit Singen und mit Spielen und so. Und ich habe mich so gefreut, als ich die Rolle bekommen habe. Also, weil ich liebe auch Musikfilme, ich muss es gestehen.
Ja, liebten Sie auch Uwe Jungs?
Ich habe auch, also ich muss zugeben, ich hatte keine Platten von ihm, aber ich habe Udo Jungs durchaus sehr, sehr gerne gehört. Großer Musiker und er war ein schicker Mann und ich durfte ihn auch einmal kennenlernen sogar in einer Hotelbar und da haben wir uns sehr, sehr nett unterhalten. Aber egal.
Das war ja lange vor dem Film.
Ja, das hatte damit gar nichts zu tun. Nein, nein. Nein, aber da fühlte ich mich geschmeichelt, dass er sich mit mir unterhält. Dass ich mal doch noch mal auf meine alten Tage in einem Musikfilm mitmachen darf.
Und so verliebt sind in dem Film.
Ja, ja. Und Philipp Stölzel, der hat ja dann auch so eine Welt erschaffen, die so zeitlos war. Also die im Grunde genommen die Zeit von Musikfilm widerspiegelt. Also die hat ja so eine ganz eigene Zeit, ohne unmodern zu sein. Es gibt natürlich Handys und sowas. Ja, der Dreh hat Riesenspaß gemacht.
Der Film hat ein wahnsinniges Tempo. Ist dieses Tempo durch den Schnitt entstanden oder war das auch beim Dreh schon so rasant?
Na gut, wir haben die Musiken ja, die wurden ja größtenteils vorproduziert. Mhm. Also die wurden ja im Studio produziert, bis auf eine Szene, wo ich im Flugzeug singe. Ich war noch niemals in New York. Weil das dann eine sehr emotionale Szene ist, die dann so in so verrücktes Singen übergeht. Da hatten wir einen originalen Pianisten vor Ort, der dann sozusagen mich begleitet hat wie im Theater. Ansonsten war dieses Tempo ja schon vorgegeben. Wir hatten ja eine ganz tolle Choreografie dabei, aber ich glaube, die ganz große Arbeit hat Philipp Stölzel schon im Schneideraum gemacht, ja.
Gedreht wurde nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, was manche vielleicht gedacht haben.
Das darf man noch gar nicht verraten. Aber wir hatten ein so großes, wir hatten ja ein fantastisches Schiff.
Wo wurde das gedreht?
In Köln haben wir gedreht. Und da hatten wir wirklich in einem Studio, im größten Studio stand das Schiff und ganz viele andere Drehorte waren in anderen Studios. Und ja, da waren ja dann noch andere Produktionen auf dem Gelände. Man kam sich wirklich so vor wie, weiß ich nicht, wo man so rumläuft und da laufen einem Leute in griechischem Gewand entgegen und da wieder das. Es war auch außerhalb des Drehs auf diesem Gelände, es war alles Freude, pure Freude.
Das merkt man dem Film wirklich an. Sie haben ja auch immer wieder Kinderfilme gemacht. Sehr, sehr viele. Hanni und Nanni, Bibi und Tina, Rico und Oskar. Also ganz viele
Folgen.
Ja,
vor allen Dingen mein absoluter Lieblingsfilm mit Detlef Buck damals, Hände weg von Mississippi. Ja, Räuber Hotzenplotz. Also von mir aus würde ich gerne viel mehr Kinderfilme machen.
Warum?
Weil das so ein tolles Publikum ist.
Strenges Publikum, ne?
Ja, die sind so wahnsinnig ehrlich.
Ja,
und treu.
Ehrlich.
Und treu. Also wenn die einmal ins Herz geschlossen haben, dann ist man da drin. Jetzt kommen natürlich dann besonders Mädchen natürlich auf mich zu, die sind schon Mitte 20.
Damals.
Und die gucken mich an und sagen, sie haben meine Jugend begleitet und so. Und dann denke ich mal, ja klar, logisch. Und ja, und dann denke ich mal, das vergessen die nicht.
Mhm.
Da sind Erwachsene manchmal sehr wesentlich vergesslicher.
Die Arbeitsweise, die Arbeitsbedingungen, die unterscheiden sich ja enorm, je nachdem, ob Sie jetzt am Theater arbeiten, in der Oper oder eben beim Film. Was spricht für das eine, was spricht für das andere und was nervt einfach nur?
Also es spricht für alles irgendwas und ich habe da halt das Wahnsinnsglück, dass ich alles machen kann. Ich meine, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was ich hoffe nie passieren wird, natürlich kann ich dann sagen, Theater ist für mich die Grundlage. Und dieses originale Verhältnis zwischen Bühne und Publikum, also dieser direkte Kontakt und dieses, das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein urzeitliches Gefühl, also wo wahrscheinlich in der Steinzeit sich irgendjemand auf einen sehr hohen Felsen gestellt hat und auf einmal auf einer Knochenflöte gespielt hat und danach auf einmal noch Laute von sich gegeben hat. Das ist wahrscheinlich so ein urmenschliches und unten auf einmal alle ganz begeistert waren, dass sich das jemand traut. Das wäre dann wahrscheinlich meine Entscheidung, aber ich hoffe, ich muss mich nie entscheiden, weil ich liebe es, Hörbücher zu machen. Ich liebe es, auch auf einem Nudelbrett wie in einer Bar jeder Vernunft, wo wir eine kleine Show haben, Andrea Schneider und ich, zwei auf einer Bank. Das, um Himmels Willen, das bitte, bitte, das möchte ich weiter machen dürfen. Aber ich möchte auch weiter Filme machen dürfen. Filme machen ist toll, wenn es denn gute Bücher sind und gute Regisseure. Das ist auch großartig.
Sie haben sich für unsere Sendung Mozarts Zauberflöte gewünscht. Wird erfüllt. Warum hören Sie die Mozart-Hits immer noch wieder gerne?
Ja Gott, das ist wie Shakespeare. Im Theater ist Mozart halt meine Muttermilch. Er ist halt für mich der Größte, muss man schon sagen.
Neben Theater- und Filmprojekten hat Katharina Thalbach weit über 200 Hörbücher eingelesen.
Oh Gott, wirklich?
Ja, 2014 den Deutschen Hörbuchpreis für ihr Lebenswerk bekommen. Vorlesen muss ja eine Leidenschaft von Ihnen sein.
Ja, ist es.
Auch Vorlesen bekommen? Kriegt man? Wird einem als
Doch.
Erwachsener überhaupt noch vorgelesen?
Oh. Nein, leider viel zu wenig. Also das.
Hat schon ewig keiner mehr vorgelesen.
Nee, also mir auch. Es ist lange her. Aber ich hab's gerne. Gerade wenn man Auto fährt. Ich liebe, wenn gesprochen wird. Also ich gucke da immer, dass ich Sender finde, wo entweder Hörspiele sind oder wo eben jemand mir Geschichten vorliest oder ein gutes Feature ist und oder ein gutes Gespräch ist. Ich liebe einfach die Sprache.
Also da sind Sie auch nicht satt von, ne?
Nee. Nee, also da muss ich wirklich sagen, das liebe ich. Also ich liebe es auch, wenn mir Geschichten vorgelesen werden.
Wir haben ja vorhin schon einen Ausschnitt gehört, wie Sie Gabriele Terget am Berliner Ensemble lesen. Aber es ist ja nochmal was anderes jetzt, Vorleserin in einem Hörfunkstudio zu sein oder überhaupt in einem Produktionsstudio, eben ohne Publikum. Wie erarbeiten Sie sich da so einen Text, der ein Hörbuch werden soll?
Eigentlich ist es nicht anders. Es ist nur, dass leider die Redaktionen fehlen. Ne? Also die sind dann natürlich nicht da. Während Corona zum Beispiel habe ich auch ein Hörbuch zu Hause gemacht, in meinem Wohnzimmer, mit meinem Handy.
Echt?
Ja, aus Not, weil ja nichts anderes ging. Und da hat man mich gebeten, das so zu machen. Das war dann für mich ein bisschen zu viel. Da habe ich gesagt, wenn das jetzt Mode wird, dass man sich wirklich zu Hause hinsetzt mit seinem Handy und da alles aufnimmt und das war's dann, da habe ich gesagt, nein.
Welches Hörbuch ist denn das?
Das sage ich jetzt nicht. Das hat aber sogar einen Preis gewonnen. Egal. Natürlich ist für mich schon wichtig, also ähnlich wie ja jetzt hier, das kann sich jetzt wahrscheinlich der Zuhörer und jetzt oder die Zuhörerin jetzt nicht so richtig vorstellen. Man hat ja hier so viel Glaswände immer im Studio und da sitzen ja auch Menschen. Und dahinter sitzt ja dann immer der Techniker und der Regisseur. Und ich guck da schon hin. Und wenn ich merke, die sind gelangweilt, da habe ich das Gefühl, ich mache was falsch.
Ich habe jetzt auch immer mal hinter Sie geguckt durch die Scheibe. Sahen nicht gelangweilt aus.
Dann ist gut. Ha.
Das ist ja eine riesen Bandbreite, über 200 Hörbücher, auch von Macbeth bis hin zu ganz aktuellen Romanen. Was haben Sie zuletzt gemacht?
auch ein von mir sehr geliebtes Projekt. Ich durfte, jetzt geht's leider zu Ende, fast alle Bände von Der kleine Vampir. Ich liebe es. Angela Bodenburg, die hat das ist ja, glaube ich, in den 80er Jahren war das so der Hit bei den Kindern. Ich weiß es von meiner Tochter, die hat das auch verschlungen, immer wenn das neue Buch rauskam. Und ich habe es auch verschlungen, wie ich auch Harry Potter verschlungen habe, muss ich gestehen. Hätte ich auch gerne vorgelesen. Nein, das ist alles gemacht. Das ist alles gemacht. Das ist alles gemacht.
Da gibt es ja keine Remakes, ne?
Nee, das ist eigentlich selten. Und jetzt, das war eben der kleine Vampir. Wieder auf Reisen oder ich weiß nicht, wo er dann immer feiert Weihnachten und gibt es immer ganz viele Folgen.
Ist es ein Brotjob, diese Hörbücher einzusprechen? Also machen Sie das vor allen Dingen, um Geld zu verdienen oder genauso aus Leidenschaft?
Ich muss dazu sagen, natürlich macht man manchmal auch Sachen, klar, einfach um Geld zu verdienen. Das finde ich auch, da muss man sich auch gar nicht dafür schämen. Nö. Auch das habe ich gemacht. Wenn es allerdings, ich kann wirklich nur sagen, feststellend sagen, wenn Sachen nicht gut geschrieben sind, ist es ganz harte Arbeit. Weil das lässt sich ganz schwer vorlesen. Und es macht keinen Spaß. Mhm. Und das ist gar nicht gut.
Das heißt, manchmal, vor allem nehmen Sie Aufträge an von Büchern, die Sie wirklich auch gut finden.
Ja, klar. Mhm. Na klar. Weil es ist einfacher. Ja. Es ist einfacher, gute Sachen zu machen. Es ist genauso, wie es auch wesentlich einfacher ist, gute Dinge zu essen. Die verdaut man auch schneller und besser. Und dann wird man auch nicht dick von. Also deswegen kann ich nur sagen, gutes Essen, gute Literatur, gute Kunst, dann geht es einem gut.
Viele sagen natürlich, da steht drauf, Katharina Thalbach liest es, kann gar nicht schlecht sein.
Das macht mir Angst.
Schon wieder Angst.
Naja, kommt man so unter Druck. Nein, nein.
Sie sind ja ab und zu auch im Fernsehen gewesen in Johannes B. Kerners Quiz Champion als Expertin für Literatur und Sprache.
Ja.
Ist das stressig?
Total, für mich total stressig. Deswegen habe ich das auch aufgehört. Ich stehe also unter Druck.
Wie war das? Also sind vier Prominente, ich kenne das nicht gut, vier Prominente müssen gegen die Experten antreten?
Nein, die Experten sind ja die Prominenten.
Ach so.
Also es gibt dann die für Sport oder für, und ich, also in dem Fall, ich bin dann zuständig gewesen für Literatur und sowas. Nur dann kommen, und es ist im Grunde genommen, muss man auch dazu sagen, man kriegt dann immer vier Möglichkeiten und dann muss man sagen, welche dann richtig ist oder drei, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da waren so viele Fragen dabei über Comics und ich weiß nicht was, wovon ich keine Ahnung habe. Und da komme ich so unter Druck. Dann heißt es Spezialistin und die hat überhaupt keine Ahnung. Da schäme ich mich im Grund und Boden. Da habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr machen.
Kann ich gut verstehen.
Ich kann das nicht machen, das geht nicht.
Aber Ihre Tochter haben Sie nicht davon abgehalten?
Anna ist da ganz anders. Erstmal hat Anna von diesen Sachen wirklich Ahnung. Und die ist viel unverschämter als ich. Die kann das viel besser. Die hat da auch einen guten Instinkt. Anna ist da, die sitzt da richtig gut. Ich nicht.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur ein Theatermagazin, Rang 1 heißt es, und darin haben wir eine Rubrik, die heißt Die geniale Stelle. Welche kommt Ihnen in den Sinn, wenn ich Sie jetzt danach frage, aus dem Theater oder aus der Literatur, Ihre geniale Stelle?
Oh Gott, oh Gott.
Das kann auch eine Szene sein oder eine Situation im Theater, ein Moment, den Sie als genial erlebt haben.
Ja gut, also ich meine, 100.000 Mal gehört, war bei Macbeth immer wieder die Stelle, wenn er erfährt, dass seine Frau, Lady Macbeth, sich das Leben genommen hat. Und dann sagt er, aus kleines Licht, Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant stolziert herum und tobt sich aus, sein Stündchen auf der Bühne, dann hört ihn keiner mehr. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Idioten, wütend und laut, ohne Bedeutung. Also das ist für mich, ja, genial.
War das die Übersetzung von Thomas Brasch?
Nee, das war die Tieck. Das war ja auch nicht Schlegel, das war ja wirklich nur die Tieck. Und Thomas hatte damals für mich die Hexenszenen, weil da wollte ich bearbeitet haben. Die hat er für mich bearbeitet und natürlich der große Monolog des Pförtners, der entscheidet, poch, 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 wer kommt hinein in die Hölle. Da hat er immer wieder neu auch für mich bearbeitet, wer dann in die Hölle darf und wer nicht. Aber ansonsten war das die Tieck-Übersetzung. Allerdings haben wir da während der Arbeit mit dem Original Shakespeare dann schon geguckt, wo ist es schon sehr verhaftet der deutschen Romantik und wo ist Shakespeare viel klarer und viel deutlicher. Da haben wir dann schon, ja, sind wir schon rübergegangen.
Aber die Brasch-Übersetzung gibt's von Ihnen als Hörbuch?
Ja, aber das hat er nach meiner Inszenierung erst übersetzt. Mhm. Also er hatte das dann übersetzt für Klaus Peymann in Wien. Das war sozusagen später.
Im nächsten Jahr wird Katharina Thalbach 70 Jahre alt und bislang wirkt es nicht so, als müssten oder als wollten Sie irgendwie mal einen Gang runterschalten. Neben allen anderen Projekten sind Sie eben immer noch mit sehr vielen Lesungen unterwegs. Letzte Woche mit Florian Illies Buch Liebe in den Zeiten des Hasses im Berliner Kabarett Distel, ein paar Tage später auf der Landesgartenschau in Höxter. Mit Erich Kästners Münchhausen und Till Eulenspiegel. Frau Thalbach, wie voll ist Ihr Kalender in der nächsten Zeit überhaupt? Wie weit im Voraus ist Ihr Arbeitsleben verplant?
Ja, ist schon ganz gut verplant. Schön.
Sie möchten sich aber auch offen halten, dass ruhig noch Angebote kommen können.
Nein, nee, das ehrlich gesagt gar nicht. Also dieses Jahr würde das gar nicht gehen. Also da ist es wirklich sehr eng alles schon. Ich weiß manchmal nicht, ob man
Unglück bringt, oder?
Ich weiß nicht, was die Leute sagen. Das kriege ich ja sehr oft zu hören, dass man sagt, du arbeitest so viel aber ich habe mal das Gefühl, andere Leute arbeiten ja auch viel. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es nur deswegen anders, weil es in der Öffentlichkeit ist. Deswegen wird es bemerkt. Mhm. Aber andere Leute arbeiten genauso viel. Da merkt man es nur nicht. Also denke ich, ja, das ist schon okay, so wie es ist.
Schließlich der Kreis zu der Arbeiterin.
Ja, ne? Vielleicht, ja.
Gibt's ein neues Projekt, auf das Sie sich ganz besonders freuen?
Ja, aber da kann ich jetzt nicht drüber reden.
Okay.
Das ist ein Filmprojekt. Ja, wenn das stattfindet, dann würde ich mich sehr freuen, aber das darf ich jetzt noch nicht sagen.
Dann kommen Sie wieder. Die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Thalbach im XL-Feiertagsgespräch von Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank.